Im März vor ungefähr 3 Monaten wurde die Welt auf einmal angehalten. Geschäfte geschlossen, Schulen geschlossen, die Arbeitsstelle wurde ins Homeoffice verlegt, die Einkaufsstraßen waren auf einmal leer, Schwimmbäder zu. Auf einmal wurde es ruhig in der ganzen Welt. Es war eine ganz merkwürdige Stille. So kennen wir das Leben gar nicht. Der Mensch oder vor allem der jüngere Mensch, er kennt ja nur eine unglaublich schnelle Welt. Alle sind und alles ist ständig in Bewegung, alle tun und machen und arbeiten sie. Und dazu das ganze Aufkommen digitaler Medien mit den unzähligen Möglichkeiten, jederzeit und überall global miteinander zu kommunizieren. So wurde immer alles schneller und schneller. Wir haben alle diesen Trend mitgemacht. Für uns alle wurde das Leben immer schneller und schneller. Ich weiß noch, 80er Jahre, was war das früher für ein Ereignis, wenn zu Hause mal das Telefon klingelte und meine Mutter mich rief: Ingo, Tante Lieschen aus Espelkamp will dich sprechen. Wow, Wahnsinn, jemand will mit mir auf das Telefon sprechen. Also war schon eine Seltenheit, das war schon was Besonderes. Wie sehr ich das manchmal vermisse. Heute, ihr wisst selbst, wie viele Nachrichten einen tagtäglich über E-Mail und WhatsApp erreichen. Es hat kein Ende. Es ist vielmehr was Besonderes, wenn du heute mal keinen Anruf bekommst an einem Tag. Oder wenn du mal keine Nachricht bekommst, obwohl das kommt wahrscheinlich gar nicht mehr vor. Oder ich weiß noch, was war das früher für ein Ereignis, wenn mal ein Brief von einem Brieffreund ins Haus flatterte. Alle paar Wochen oder alle paar Monate mal einer. Und dann war man selbst wieder mit Schreiben dran. Und man hat sich richtig viel Zeit dabei gelassen. Die E-Mail-Flut von heute dagegen kennt kein Erbarmen mehr. Und wehe, du schaffst es mal an einem Tag nicht, alle E-Mails zu beantworten. Dann stapelt sich da aber ganz schön was für den nächsten Tag. Ich vermisse oftmals diese Ruhe. Ich weiß jetzt, die ganze digitale Kommunikation hat auch Vorteile mit sich gebracht, aber lass uns vielleicht einfach mal festhalten, die Welt hat sich geändert. In meinem Kopf habe ich immer dieses Bild, wie so gut wie alle Menschen in den letzten Jahrzehnten von einem immer größeren, immer gewaltigeren Wirbelsturm mitgerissen wurden, mit der fortschreitenden globalen Digitalisierung, die einem nie Ruhe lässt, mit der Nachrichtenflut über sämtliche Medien rund um die Uhr, mit denen unsere Gehirne von morgens bis abends zugeschüttet werden, weit über hunderte Fernsehkanäle einer unüberschaubaren Masse an Nachrichtendiensten von Spiegel Online über gmx.de, bis immer tiefer in ein niveauloses, bodenloses Fass. Ich weiß nicht, ich befürchte, es gibt noch niveaulosere Nachrichtendienste als Bild.de und Express.de. Man wird rund um die Uhr überschüttet von Nachrichten über Krieg, Elend, Tod und Geschrei und auf derselben Seite noch Klatsch und Tratsch und Fußball und Erotikwerbung. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, welches Gehirn das noch alles fassen soll. Wie sollen unsere Kinder das jemals richtig aussortieren? Es ist eine unglaubliche Flut an Informationen, die unsere Gehirne täglich überflutet. Und davon abgesehen kann ich in all den Medien schon lange nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden. Was ist wahr, was ist gelogen? Ich kann es beim besten Willen nicht mehr unterscheiden. Ich glaube, es sind keiner mehr. Es ist die totale Verwirrung. Dazu die ganzen Neuerungen und Möglichkeiten der neuzeitlichen Unterhaltung von YouTube über Netflix bis, ich blicke überhaupt nicht mehr durch, was es da noch alles gibt, tanzende Katzen, singende Hunde, bis hin zu den perversesten und brutalsten Serien und Liedern, die unsere Kinder, die uns, jede freie Minute, die wir haben, beschäftigen sollen. Ich bin mir sicher, noch nie stand die Menschheit unter solch einem permanenten Beschuss an Medien. Und mit allen digitalen Möglichkeiten der weltweiten Kommunikation von E-Mail über WhatsApp und Instagram und was auch immer, wurde die Ruhe und die tägliche stille Zeit, die es in dieser Welt vor wenigen Jahrzehnten noch gab und die wohlgemerkt Gott den Menschen verordnet hat, mehr und mehr an den Rand gedrängt. Das war's. Du kommst aus diesem Wirbel schon kaum noch raus. Es reißt dich mit. Der Mensch tut und macht und arbeitet und lässt sich abends zu den Lücken des Tages, die er zur Ruhe, zur Besinnung, zur stillen Zeit eben hätte nutzen können, berieseln von YouTube, Netflix, WhatsApp und Co. Es ist leicht, sich in solchen Zeiten von allem Möglichen, was die Welt zu bieten hat, ablenken zu lassen und nicht nach Gott zu fragen. Wenn dein ganzer Tag, deine ganze Woche, dein ganzes Leben besetzt ist mit Arbeit, Medien, WhatsApp und Co., wirst du dir keine Zeit für Gott nehmen können. Nebenbei auch deine Familie wird darunter leiden. Gut, aber es geht mir jetzt an erster Stelle um Gott. Zeiten der Ruhe, Zeiten der Besinnung, Gedanken an die Ewigkeit, an die Wahrheit, dass es mehr gibt als nur dieses eine Leben hier, sind in unserer Gesellschaft sehr weit an den Rand gedrängt worden. Denkt bitte immer dran, Gott fordert uns zur regelmäßigen stillen Zeit auf. Die Welt dagegen tut alles, 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 um dir diese Zeit mit Gott zu rauben. Die Bibel sagt, der Teufel kommt, um zu stehlen, um uns unter anderem die kostbare Zeit mit Gott zu stehlen. Der Teufel ist in den letzten Jahren zur Hochform aufgelaufen. Er weiß, ihm bleibt nicht mehr viel Zeit und so läuft er umher und sucht, wen er verschlingen kann, sagt die Bibel. Zeiten der Besinnung, Zeiten der Ruhe sind eine Seltenheit geworden. Ich weiß, einige haben in den vergangenen 3 Monaten ihre Arbeit verloren und auch Schlimmes erlebt. Aber bitte, lasst uns die letzten 3 Monate und was weltweit passiert ist, mal so betrachten, dass Gott den Teufel noch einmal in seine Schranken gewiesen hat und den Menschen noch einmal entgegengekommen ist. Ich möchte das mal kurz erklären. Für 3 Monate wurden die Menschen aus ihrem tagtäglichen Wirbelsturm herausgerissen. Alles wurde runtergefahren, ein Shutdown eben. Viele haben noch einmal Zeit bekommen, um nachzudenken, sich darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist, was übrig bleibt, wenn Finanzen und Sicherheiten wanken, was passiert, wenn Tod und Elend über die Welt kommen. Sie haben nochmal die Möglichkeit bekommen, diesen Wahrheiten ins Auge zu blicken. Dem Menschen wurde die Endlichkeit seines Daseins so sehr vor Augen geführt, wie schon lange nicht mehr, Nachrichten von Krankheit und Tod in einer unsäglichen Masse. Es ist doch Wahnsinn, was in den vergangenen Monaten los war. Die Menschen kriegen den Tod über die Medien vor Augen geführt und schlagartig wurde offenbar, wie sehr der Mensch den Tod fürchtet. Der Mensch hat sich nicht auf den Tod vorbereitet. Er versucht um jeden Preis dem Tod zu entkommen. Es ist schon fast absurd, was der Mensch in den letzten Monaten versucht hat, um dem Tod zu entkommen. Er fürchtet den Tod so sehr, dass er zu den absurdesten Maßnahmen ergreift. Sie haben solche panische Angst vor dem Tod oder dem Tod ins Auge zu blicken. Und diese weltweite Panik hat alles offenbart. Wenn Christus morgen wiederkommt, sie sind nicht vorbereitet. Sie fürchten ihr Ende im Angesicht des Todes. Hätten sie Gott suchen können? Sie hatten die Möglichkeit. Gott hat sie gewarnt. Menschen hätten die Zeit dazu nutzen können, mit dem Tod vor Augen, der durch die Medien jedem Menschen Tag für Tag vor Augen geführt wurde. Menschen hätten die Zeit dazu nutzen können, darüber nachzudenken, dass ihr Leben endlich ist. Und sie hätten es nicht dabei belassen können. Vor langer Zeit haben sie diese Nachricht von diesem Christus schon mal gehört. Irgendwann hatten sie schon mal von diesem Jesus gehört, der vor 2000 Jahren am Kreuz hing. Spätestens an Weihnachten werden sie irgendwo, vielleicht auch aus weiter Ferne, gehört haben, dass dieser Jesus in die Welt gekommen ist, um Menschen zu retten. Diese gute Nachricht wird seit 2000 Jahren verkündet. Der Mensch wusste das. Er hätte Gottes ausgestreckte Hand ergreifen können. Er hätte sich an seinem ewigen Heil durch Christus erfreuen können. Er hätte dankbar dafür sein können, dass Gott ihm diese Monate der Besinnung geschenkt hat. Nun, manche, wenige Menschen haben in diesen Monaten tatsächlich noch nach Gottes rettender Hand gegriffen. Im letzten Moment. Christus kommt bald wieder und bald ist die Zahl der Retteten vollständig. Und noch fügt der Herr Menschen hinzu. Hier noch ein paar und da noch ein paar. Einige haben sich noch erretten lassen. Im letzten Moment. Bald ist die Zahl der Retteten vollständig und damit niemand mehr hinzugefügt. Alle anderen, die nicht hinzugefügt wurden. Und das ist der Großteil der Menschheit. Sie haben Folgendes getan. Mit dem Tod vor Augen hat die Menschheit nicht angefangen, sich auf den Tod vorzubereiten und über ihr Leben hinauszublicken. Sie haben nicht angefangen, Gott zu suchen. Sie haben nicht angefangen, über die Ewigkeit nachzudenken. Stattdessen haben sie sich, nachdem sie dem Tod ins Auge geblickt haben, so erschrocken, dass sie anfingen, vor ihm wegzurennen, sich zu Hause zu verkriechen, die Augen vor dem Tod zu verschließen und ihren Blick noch mehr auf ihr jetziges, kurzes Leben zu richten. Sie wollen nicht Richtung Tod blicken, das halten sie nicht aus. Die Angst vor dem Tod ist zu groß und jetzt klammern sie sich an ihrem kleinen, kurzen Leben fest. Sie wollen den Tod nicht mehr sehen. Nach Corona soll alles genauso weitergehen wie zuvor. Sie wollen wieder diesen Wirbelsturm. Sie wollen all die Unterhaltung. Sie wollen ihr Geld und ihren Luxus in ihrem kurzen Leben auskosten. Und da sie gemerkt haben, dass alles, aber auch wirklich alles, worauf sie gebaut haben, all ihre Kapitalanlagen, ihr Hab und Gut auf Sand gebaut ist, dass nichts von dem, wonach sie sich sehen, sicher ist, jetzt fangen sie an zu zittern, sich Sorgen zu machen. Angst und Panik machen sich breit. Depressionen, ihr Geld kann von heute auf morgen weg sein, ihre Gesundheit auch, selbst ihr Leben. Und nochmal, ich will das noch ein paar Mal heute sagen, anstatt im Angesicht dieser Wahrheiten Gottes rettende Hand zu suchen, den Erlöser, Jesus Christus, und ihren Blick auf Gott und die Ewigkeit zu richten, blicken sie weiter auf sich selbst, immer mehr und mehr. Und sie müssen erkennen, wie zerbrechlich ihr Leben ist. Diese Gedanken können einen nur depressiv machen. Und um dieser Depression zu entkommen, sehen sie jetzt nur noch einen Ausweg. Der soll bei ihnen aber leider nicht Gott sein. Nein, ihr Ausweg, die Ruhe und die Zeit der Besinnung müssen endlich ein Ende haben. Bloß nicht mehr nachdenken, dass alles, woran sie sich festhalten, mit der nächsten Flut davongerissen werden kann. Und wenn das passiert, dann stehen sie auf einmal da mit leeren Händen und dann ist da nichts und niemand mehr das, der sie hält. Dann ist da nichts mehr, woran sie sich festhalten können. Da wird da niemand sein, der sie hält. Tief im Innern weiß der Mensch doch, dass es einen Gott gibt, den er suchen muss. Die Bibel sagt, alle haben es gewusst, dass es einen Gott gibt, Römer 1. Du hast keine Ausrede, wenn du eines Tages vor Gott stehst. Der Mensch weiß, er muss die Sache mit der Ewigkeit klären. Er weiß, er muss Gott suchen. Er muss zu genau dem kommen, den er jahrelang verleugnet und verspottet hat. Und dann kommt es zum entscheidenden Moment. Entweder der Mensch fängt an, diesen Gott zu suchen, er erkennt, dass all sein menschliches Trachten nach seinem irdischen Vergnügen absolut nichtig war, weil nichts von seinen irdischen Gütern Bestand hat. Dafür müsste er aber eingestehen, dass er jahrelang in die Irre gelaufen ist, dass er sich geirrt hatte, als er sagte, er glaube nicht an Gott, er bräuchte keine Rettung. Nun, der Mensch müsste Buße darüber tun, dass er sein Leben lang in die falsche Richtung gelaufen ist, dass er nicht Gott gesucht hat. Und er müsste nun seine Knie vor Gott beugen. Aber das ist zu schwer für viele, sich einzugestehen, dass man falsch lag, dass es doch einen Gott gibt. Nein, nein, das wollen sie nicht. Stattdessen versucht der Mensch, sich nun endgültig einzureden, dass es keinen Gott gibt, dass er Freude und Erfüllung allein in seinen irdischen Schätzen finden kann. Der Gedanke an Gott und die Ewigkeiten werden nun mehr und mehr verdrängt. Stattdessen klammert er sich nun mehr und mehr an alles, was dieses Leben ihm zu bieten hat, all seine irdischen Güter. Und er versucht sich nun 20.000 Sicherheiten für seine irdischen Güter aufzubauen, damit die ihm bloß nicht wegbrechen. Denn sie müssen ja jetzt sein Leben zwangsweise mit Sinn erfüllen. Wenn sie es nicht können, die irdischen Güter, ja was dann? Sie sind jetzt zwangsweise der Sinn seines Lebens. Und nach verliert er sich in seinen eigenen Lügen. Stolz blickt der Mensch nun auf sein eigenes Haus, das er selbst gebaut hat, und sein schönes Auto und den Urlaub, den er sich hart erarbeitet hat. Zwischendurch blitzt zwar immer wieder die Angst auf, dass es vielleicht doch einen Gott geben könnte, vor dem er eines Tages Rechenschaft ablegen muss, aber nein, so langsam wird der Mensch zur Meisterin, den Gedanken an den Tod zu verdrängen. Er wird Meisterin, seine Angst mehr und mehr zu betäuben. Er richtet seinen Blick immer weiter weg von Gott und der womöglich anstehenden Ewigkeit und richtet ihn weiter auf sein irdisches, kurzes Jetzt und Hier. Er flieht vor Zeiten der Ruhe und der Besinnung, wer sich doch nur wieder seinen Ängsten stellen müsste. Stattdessen gibt er sich jetzt freiwillig dem Wirbelsturm hin aus Arbeit, Netflix, WhatsApp und Co. Und wenn jemand denkt, ich rede Unsinn über den Menschen am Ende der Zeit, heißt es in der Bibel, sie werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. 2. Timotheus 3. Sie werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Der Mensch wird leugnen, dass es einen Gott gibt. Er wird felsenfest behaupten, dass nach diesem Leben alles vorbei ist. Und er verfällt mehr und mehr seinen eigenen Lügen. 2. Timotheus 4 steht, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Ich kürze ein bisschen ab. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Manchen Menschen kannst du die Wahrheit, dass Christus der einzige Weg zum Vater ist, so klar und deutlich, wie du nur kannst, vor Augen führen. Du kannst ihnen alles so ausführlich erklären, wie es dir nur möglich ist. Du kannst sie durchschütteln, sie wollen es doch nicht wahrhaben. Und du kannst tief in die Furche ihrer tiefsten Ängste schlagen, indem du ihnen von Gottes kommendem Gericht erzählst. Du kannst ihnen sonst noch so klar und deutlich sagen, dass Christus bald wiederkommt und dass es bald Gericht geben wird. Sie werden über dich lachen. Sie werden viel mehr ihren eigenen Lügen glauben, denn sie sind Meister darin geworden, sich selbst zu belügen. Manchmal denke ich, Entschuldigung, es liegt doch auf der Hand, dass Christus bald wiederkommt. Die Bibel ist so deutlich. Wie schafft man es, da noch sich rauszureden? Aber sie können durch ihr riesiges Konstrukt an Lügen, das sie sich selbst auferlegt haben, die Wahrheit nicht mehr erkennen. Zuerst wollten sie die Wahrheit nicht erkennen und dann konnten sie die Wahrheit nicht mehr erkennen. Nebenbei, ich weiß nicht, ob Jesus morgen oder übermorgen oder in 10 oder 20 Jahren wiederkommt, aber es ist bald. Denn 20 Jahre sind auch bald. Die vergehen schnell. Okay, wir müssen uns bewusst machen, in welchen Zeiten wir leben. Ich werde da gleich noch ein paar Worte zu sagen, aber vorweg müssen wir erst noch einmal den Blick auf uns selbst richten. Wir haben alle schon häufig gehört, dass unser Herr Jesus Christus bald wiederkommt. Und wir müssen etwas ganz Grundlegendes festhalten, dass die Welt diese Nachricht, dass Christus bald wiederkommt, verdrängt oder sich darüber lustig macht. Klar. Die Frage ist erstmal, wie gehen wir Christen mit der Nachricht um, dass Christus, unser Herr, bald wiederkommt? Ich denke, die meisten hier in der Gemeinde freuen sich aufrichtig darauf, dass er bald kommt. Das hört man in ihren Gebeten, das sieht man an ihrem Verhalten. Viele bereiten sich vor, sie heiligen sich, sie erzählen ihren Mitmenschen von Christus, weil sie wissen, die Zeit drängt. Und egal, wie wunderschön ihr Leben gerade hier auf Erden ist, sie wissen, es ist nichts im Vergleich zu dem, was sie im Himmelreich erwartet. Sie vertrauen Christus, dass er uns eine Stätte vorbereitet hat, die alles übertrifft, was Menschenhände jemals zustande gebracht haben. Die Nachricht von Christi kommen auf Erden ist seit jeher eine frohe Botschaft gewesen für alle, die ihn erwarten. Das war beim ersten Kommen so und das Gleiche gilt auch für das zweite Wiedersehen. Dass Christus kommt, ist für seine Kinder eine Nachricht der Freude. Vor 2000 Jahren verkündigte der Engel: Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Das war die große Überschrift über seinem ersten Kommen. Der Engel verkündigte die große Freude, die die Propheten über Jahrtausende angekündigt hatten. Das zweite große Wiedersehen mit unserem Herrn ist ebenfalls eine Nachricht der Freude für alle, die an ihn glauben. Zu den letzten Worten der Bibel gehört der Ausruf, die Sehnsucht eines Christen nach der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Christus sagt dort, ich komme bald. Und Johannes antwortet, ja, komm Herr Jesus. Er sehnt sich danach, seinem Herrn zu begegnen. Nachdem Christus dem Johannes in der Offenbarung alles anvertraut hat, was in den letzten Tagen der Menschheit gestehen wird, bleibt ihm, dem Johannes, nur noch übrig zu sagen, ja, komm Herr Jesus. Jetzt gibt es auch Christen, und ich möchte auch ihre Rettung nicht in Frage stellen. Aber es gibt auch Christen, die wollen einfach nichts von diesem Thema hören. Sie wollen nicht hören, dass Christus wiederkommt. Das macht ihnen Angst. Sie wollen auch nichts von den Zeichen der Zeit hören, warum auch immer. Sie haben ihre Gründe für oder auch Ausreden. Auf einer dieser Ausreden, sage ich mal, möchte ich kurz eingehen, weil man das doch sehr häufig hört. Also oft rechtfertigen sie ihr Desinteresse an diesem Thema mit der Ausrede. Das werden wir alle noch oft hören. Ja, es ist nicht so wichtig, die Zeichen der Zeit zu kennen. Man muss eh so leben, als würde Christus morgen wiederkommen. Also es ist nicht so wichtig, die Zeichen der Zeit zu kennen. Man muss eh so leben, als würde Christus morgen wiederkommen. Es tut mir leid, das ist eine total schlechte Ausrede. Denn das ist eine Lüge mit einer Wahrheit gemischt. Die Wahrheit ist, ja, wir müssen so leben, als würde Christus morgen wiederkommen. Das stimmt. Die Lüge dagegen ist, dass wir die Zeichen der Zeit deswegen nicht kennen müssen. Sie begründen die Lüge, dass sie die Zeichen der Zeit nicht kennen müssen, mit der Wahrheit, dass wir eh so leben müssen, als würde Christus morgen wiederkommen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Du kannst eine Lüge nicht mit einer Wahrheit begründen. Das ist höchst manipulativ. Außerdem, bitte achtet mal darauf, interessanterweise sind oftmals, also nicht immer, aber oftmals die Leute, die behaupten, ja, es ist eh nicht so wichtig, die Zeichen der Zeit zu kennen. Man muss eh so leben, als würde Christus morgen wiederkommen. Die sind es oftmals, die in der Regel nicht so leben, als würde Christus morgen wiederkommen. In Köln in einer Gemeinde wurde mir damals der Mund verboten. Ist jetzt ein paar Jahre her. Ingo sagt nicht so oft, dass Christus wiederkommt. Das macht den Menschen Angst. Und außerdem, Ingo, du hast es nicht verstanden. Wir müssen eh so leben, als würde Christus morgen wiederkommen. Deswegen brauchst du gar nicht über Jesu Wiederkunft zu reden. Ich hatte vor der ganzen Gemeinde gesagt, Entschuldigung, würdest du wirklich daran glauben, dass Christus morgen wiederkommt? Du würdest es mal schaffen, von heute bis morgen nicht zu rauchen. Du würdest heute Abend noch keinen Tatort gucken gehen. Nein, du würdest zu den Menschen rennen, die du am meisten liebst. Du würdest ihnen rufend, schreiend entgegenlaufen. Christus kommt morgen wieder. Du würdest ihnen ausführlich alles erklären, was du weißt. Guckt euch das an. Hier steht alles. Hier stand es schon die ganze Zeit. Christus hat alles vorausgesagt. Die Wahrheit war die ganze Zeit schon da. Du würdest sie eindringlich vor Gottes kommenden Gericht warnen. Du würdest ihnen die Retterliebe unseres Herrn Jesus Christus erklären, denn noch rettet er. Du würdest ihnen genau die Zeichen der Zeit vor Augen führen. Seht nur, es passiert wirklich. Christus kommt wieder. Davon abgesehen, frag dich bitte, warum Jesus so ausführlich über die Zeichen der Zeit spricht, der Endzeit spricht. Die Apostel auch, die alten Propheten auch, alle sprechen sie davon. Frag dich bitte, warum die Bibel mit dieser Wucht der Offenbarung des Johannes endet. Gott wollte, dass wir wissen, was passiert. Die Bibel spricht davon, dass das Ende kommt wie die Wehen einer schwangeren Frau. Die Zeichen der Zeit. Immer schneller, immer häufiger, immer intensiver. Und auf einmal geht alles ganz, ganz schnell. Und über Nacht wird das Kind geboren. Auf einmal ist Christus da. Wie unklug wäre es nun, wenn eine Frau merkt, dass sie schwanger ist, wie unklug wäre es dann, sich nicht intensiv auf die Geburt vorzubereiten und alle Vorkehrungen, die möglichsten, zu treffen, damit sie nicht erschreckt, wenn es soweit ist und damit das Kind unter allen Vorkehrungen gesund zur Welt kommen kann. Die Geburt ist schon schwer genug, aber bitte, wenn die Wehen schon begonnen haben, wie kann man da immer noch still liegen bleiben und so tun, als müsste man sich nicht vorbereiten, als könnte man den Ding einfach seinen Lauf lassen? Ja, das Kind wird sowieso zur Welt kommen, ich weiß, aber einfach im Bett liegen zu bleiben, wenn die Wehen begonnen haben und sich selbst einzureden, man sei perfekt vorbereitet. Entschuldigung, hättest du doch nur einmal gelesen, was eine Geburt mit sich bringt, du hättest den Geburtsvorbereitungskurs mitgemacht. Wenn du wüsstest, welche Anzeichen das Ende der Welt ankündigen und was auf diese Welt zukommt, du würdest dich vorbereiten. Intensiv würdest du dich auf die Geburt, auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus vorbereiten. Wie verhält es sich mit den Wehen? Was passiert mit der Welt, wenn die Wehen beginnen? Wie verhalte ich mich in dieser Zeit, wenn die Wehen beginnen? Woran erkenne ich überhaupt, dass es tatsächlich Wehen sind? Wie verhalten sich meine Mitmenschen? Wie gehe ich mit ihnen um? Was tue ich, wie und wann? Und was sage ich, wie und wann? Es sind Fragen über Fragen, um sich auf die Geburt, auf das Kommen Jesu Christi vorzubereiten. Es ist wichtig, sich auf die Geburt, auf das Kommen Jesu Christi vorzubereiten. Und dazu gehört, die Zeichen der Zeit zu erkennen und dementsprechend zu handeln. In der Offenbarung direkt im ersten Kapitel, im dritten Vers steht, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Glückselig. Mit meinen einfachen Worten, du kannst dich glücklich schätzen. Es ist gut für dich, wenn du die Worte dieser Weissagung liest, auf sie hörst und sie bewahrst, beziehungsweise dementsprechend auch lebst. Die Bibel spricht natürlich noch an vielen anderen Stellen über das Ende der Zeit, nicht nur in der Offenbarung. Wir werden uns das vielleicht noch ein andermal ausführlich angucken. Heute nur ein kleiner Einblick. Ich möchte, dass wir den Fokus heute ein bisschen auf zwei Dinge legen. Erstens, und damit habe ich schon angefangen, kurz bevor Christus wiederkommt, die Menschen da draußen, die werden sich, ich sage mal, sehr, sehr merkwürdig verhalten. Wir wollen uns das gleich ein bisschen genauer angucken. Und wir schauen uns auch an, was sie da draußen erwartet. Und dann schauen wir uns die Schönheit und die Kraft des Evangeliums an. Jesus Christus, unseren Retter. Also erst noch kurz zu dem Verhalten der Ungläubigen. Wir können unter anderem an ihrem Verhalten erkennen, ob die Wehen begonnen haben oder nicht. Die Bibel nennt viele Charaktereigenschaften der Ungläubigen der letzten Tage. Und diese Charaktereigenschaften werden sich auch noch weiter ausprägen in den kommenden Jahren und noch deutlicher werden. Und wenn ich es jetzt total vorsichtig formulieren müsste, dann würde ich mindestens sagen, es ist, als würde die Offenbarung in diesen Tagen ihre Schatten vorauswerfen. In ganz großen Schritten steuern wir auf das zu, was die Bibel über das Ende sagt. In den vergangenen Jahrzehnten kommt mir so vor, als baue sich die Menschheit gerade einen neuen Turm zu Babel. Alle vereinen sie sich. Sie interessieren sich nicht mehr für Gottes Gebote. Gemeinsam heißen sie nun sämtliche Dinge gut, die seit Jahrtausenden klar als Sünde definiert wurden. Sie wollen keinen Gott mehr über sich haben. Sie wollen selbst regieren. Sie wollen selbst definieren, was richtig und falsch ist. Sie wollen also tun, was nur Gott tun kann. Und dafür vereinen sie sich. Und sie wollen ihre Probleme nun alleine lösen. Und es ist etwas paradox. Alle schreien sie immer nach mehr und noch mehr Toleranz und wir müssen uns alle lieben und wir müssen alle zusammenhalten. Als dann aber auf einmal das Klopapier ausging, da war dann nichts damit, wir müssen alle zusammenhalten. Auf einmal war sich jeder selbst der Nächste. Das hat schon einiges an Charakterzügen offenbart. Hört sich lustig an, aber es ist traurig und ernüchternd. Und ich will nicht wissen, was passiert und wie der Mensch, der sich an sein eigenes Leben und an seinen eigenen Wohlstand so klammert, reagiert, wenn die Supermarktregale mal wirklich leer sein werden. Und die Bibel sagt, so wird es kommen. Und das genau in einer Zeit, über die Paulus sagt, die Menschen werden nur noch sich selbst lieben. Wenn ein Mensch, der nur noch sich selbst liebt, vor leeren Supermarktregalen steht, da wird es kein, wir müssen alle Toleranz und Zusammenhalten mehr geben. Ihr großer Turmbau zu Babel, gemeinsam, ohne Gott gegen die Probleme dieser Welt, muss kollabieren. Gott wird nicht zusehen, wie der Mensch ihn an den Rand drängt, wie der Mensch Gottes Gebote abschafft, wie der Mensch versucht, krampfhaft die Probleme dieser Welt selbst zu lösen, ohne Hilfe bei Gott zu suchen. Und das eigentliche Problem ist ja die Probleme dieser Welt. Und das hatte Gott dem Menschen seit 6000 Jahren erklärt, die Probleme dieser Welt sind Folge ihrer eigenen Sünden. Die Lösung ihrer Probleme wäre demnach, dass der Mensch eingestehen müsste, dass er gesündigt hat. Er müsste von seinen Sünden und all seinen Lügen umkehren. Das ist der Ursprung aller Probleme. Und Gott, er will dem Menschen noch helfen, er will noch Sündenvergebung schenken. Er will stattdessen noch Leben in Fülle schenken. Seit 6000 Jahren hat er durch Propheten und schlussendlich durch seinen eigenen Sohn geredet. Achtung, die Folge von Sünde ist immer Leid und Tod. Und das gilt für jede Generation, von Adam und Eva bis zum bitteren Ende. Dieses Prinzip wird kein Ende haben. Die Folge der Sünde ist der Tod. Verstrickt sich der Mensch also aufgrund von Unbußfertigkeit in Sünde und kehrt er nicht um, dann ist das sein Todesurteil. Da können die Menschen sonst noch so sehr zusammenhalten. Dann gehen sie gemeinsam in den Tod. Die Folge von Sünde ist immer der Tod. Die Bibel bezeugt das von der ersten bis zur letzten Seite. Und heute, anstatt Buße zu tun und umzukehren, tolerieren sie nun noch mehr und noch mehr Sünde und heißen alles Schlechte gut. Alles ist erlaubt, alles ist gut. Es ist ein weltweites Verstricken in Sünde. Die Bibel nennt noch viele weitere Charaktereigenschaften der Menschen am Ende der Zeit. Wir müssen die Augen offen halten, was das angeht. Ich lese einige davon vor. 2. Timotheus 3, Verse 2 bis 4. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Bitte schau dir die Liste aus 2. Timotheus 3 zu Hause nochmal in Ruhe an und dann blick auf die Gesellschaft. Du wirst hinter jedem einzelnen Punkt einen Haken machen können. Natürlich, es wird sich, bis er herkommt, noch weiter zuspitzen. Die Eigenschaften werden sich noch weiter ausprägen. Aber diese Eigenschaften an sich sind schon alle klar und deutlich zu erkennen. Selbstliebende Menschen, prahlerisch, aufgeblasen. Alle stellen sie sich und was sie haben zur Schau auf Instagram, WhatsApp, Status und Co. Das war mit Sicherheit noch nie so ausgeprägt wie heute. Manchmal denke ich, ich verstehe es ja sogar, wenn sie 100 Fotos von ihrem Urlaub auf weiß nicht wo posten. Diese 2 Wochen Urlaub im Sommer, das ist der Höhepunkt ihres Lebens. Sie arbeiten das ganze Jahr und freuen sich dann auf die 2 Wochen Urlaub im Sommer. Versteht ihr, darüber kommt nicht mehr viel für sie. Sie erwartet ja kein ewiges Paradies. Sie erwartet 2 Wochen Sommerurlaub, das war's. Sie erwartet auch kein neuer Körper, den ein Kind Gottes im Himmelreich bekommen wird. Sie müssen diesen einen Körper, den sie jetzt haben, bis zum Anschlag jung halten und trainieren. Sie haben ja diesen einen zerbrechlichen Körper. Und sollte der mal gut in Form sein, dann muss er sofort präsentiert werden und gepostet irgendwo. Und schon beneiden sie alle um diesen einen gut trainierten Körper. Sie wollen auch seinen Körper haben. Da denke ich manchmal, okay, komm, lass sie diese paar Jahre stolz auf ihre durchtrainierten Körper sein. Es tut mir schon fast leid, was sie alles in Kauf nehmen für solche Körper. Wie viel sie trainieren und auf jedes kleinste Blättchen achten, das sie essen. Natürlich sei gut zu deinem Körper, aber bitte. Als Kind Gottes, hab doch auch Frieden über deinen Körper. Er wird alt und schrumpelig werden. Mach dich nicht verrückt. Du bekommst bald einen neuen. Ich denke so oft daran, wenn ich im Himmel sein werde. Wenn ich wieder eigene Zähne haben werde. Wenn nichts mehr knackt, wenn ich morgens aufstehe. Wenn die Schulter nicht mehr wehtut. Wenn ich wieder vernünftig gehen kann, ohne Schmerzen zu haben. Nicht so die Gottlosen. Sie bekommen keinen neuen Körper mehr. Wenn ihr junger Körper zerfällt, das war's für sie, da kommt nichts mehr. Deswegen klammern sie sich so daran und tun krampfhaft alles, um den Schein eines jungen Körpers zu wahren, ohne Ewigkeitsperspektive. Es ist traurig. Und während der gottlose Mensch in diesen Tagen immer mehr und mehr auf sich blickt, oder zwangsweise blicken muss, weil er ja Gott leugnet, weil er die Ewigkeit leugnet, wird auch Folgendes passieren. Beziehungsweise es passiert schon. Christen in aller Welt erkennen die Zeichen der Zeit. Sie sehen, die Zeit ist reif. Der Herr kommt bald wieder. Und die Schere zwischen Christen, zwischen Kindern Gottes auf der einen Seite und den Gottlosen auf der anderen Seite wird weiter auseinandergehen. Christen rufen laut aus, dass Jesus wiederkommt. Sie verkündigen Errettung durch Jesus Christus. Sie verkündigen seinen Opfertod, weil die Zeit drängt. Aber die Schere ist schon so weit auseinandergegangen. Der Spalt ist so groß. Wir lesen 2. Petrus 3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Christen tun in diesen Tagen, wozu sie geboren wurden. Sie verkündigen das Wort Gottes und dass Christus bald wiederkommt. Und die Antwort wird sein, Spötter werden kommen. Sie werden spöttisch rufen, wo ist denn jetzt euer Jesus? Habt ihr nicht gesagt, dass er wiederkommt? Wo ist er jetzt? Du magst vielleicht denken, ja, aber solche Stimmen habe ich doch schon oft gehört. Ja, genau. Da weißt du auch, in welcher Zeit wir leben. Es sind die Wehen der Endzeit. Gott lässt in unsäglichem Maße noch Spott über sich ergehen. Und alle, die ihm folgen, ebenso. Und in der kommenden Zeit, immer wenn ihr diese Stimmen hören werdet, wo ist denn jetzt euer Jesus? Dann müsst ihr wissen, er kommt bald. Dann dürfen wir uns nicht verwirren lassen. Jesus kommt bald wieder und er wird seine Gemeinde zu sich holen. Egal wie überzeugend die Spötter sich auch anhören mögen. Ich weiß, sie können klug und sehr überzeugend reden. Aber lass uns daran festhalten, Jesus kommt bald. Je mehr sie spotten werden, umso mehr halte dich daran fest, er kommt. In diesen Tagen können wir aber auch noch erkennen, wie groß Gottes Gnade ist. So manch ein Gottloser, mit meinen ganz einfachen Worten jetzt, schafft gerade noch den Sprung über die wahnsinnig große Kluft hin zum Kind Gottes. Die Verführung und all die Lügen dazwischen in diesen Tagen sind unglaublich groß. Und doch errettet Gott heute noch. Hier noch ein paar und da noch ein paar. Aber es sind wenige. Stattdessen spricht die Bibel von dem großen Abfall am Ende der Zeit. Paulus warnt uns in 2. Thessalonicher 2,3, lasst euch nicht in irgendeiner Weise verführen, denn es muss zuerst der große Abfall kommen. Man kann auch noch sehr viel zu sagen. Ich möchte den Kreis jetzt langsam schließen. Christus wird seine Gemeinde zu sich nehmen. Das wird in einem Moment geschehen. Man spricht von der Entrückung der Gemeinde. Dann können wir vielleicht ein andermal noch genauer darauf eingehen, aber alle Ungläubigen werden zurückbleiben. Alle, die nicht Gottes rettende Hand ergriffen haben, Jesus Christus. Alle, die ihn nicht als Retter angenommen haben und als Herrn über ihr ganzes Leben regieren ließen, sie werden zurückbleiben. Sie haben viel mehr ihren eigenen Lügen als der Wahrheit geglaubt. Erinnern wir uns daran, zuerst wollten sie nicht Buße über ihre Sünden tun, dann konnten sie es nicht mehr. Sie waren ihren eigenen Lügen gefangen. Über die Menschen in der Zeit nach der Entrückung lesen wir, dass Gott ab nun schreckliche Gerichte über sie ergehen lässt. Meere, Wasser, das sich zu Blut färben wird. Menschen, die von Geschwüren geplagt werden. Dämonen aus dem Abgrund, die Menschen quälen. Das ist nur ein kleiner Auszug. Es wird sich Furchtbares zutragen in diesen Tagen. Der Herr wird den Menschen mit Strafgerichten plagen, bis Gott sie schlussendlich an einem letzten Tag richtet. Und dieser letzte Tag, man nennt ihn den Tag des Herrn. Die Bibel sagt, es ist der schreckliche Tag des Herrn, begleitet von viel Finsternis. Es ist der große Tag des Zornes Gottes. Die Bibel spricht auch von dem Zorn des Lammes. Das Lamm ist immer Jesus Christus selbst. Und jetzt ist es kaum zu fassen, was sich am Ende abspielen wird. Offenbarung 6, Verse 15 bis 17. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien, sie verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Die allerletzte Frage, die sich der Mensch stellen wird, die selbst Könige sich stellen werden, die schlussendlich das ewige Schicksal eines jeden einzelnen Menschen bestimmen wird, wer kann bestehen vor dem Zorn des Lammes? Der Mensch in diesen Tagen wird den furchtbaren Tag des Zornes Gottes vor Augen haben. Die Menschen werden wissen, dass er ansteht. Sie wissen, das ist ihr Ende. Sie sagen es ja selbst. Und jetzt kommt es zum Höhepunkt der Sündhaftigkeit, der Unbußfertigkeit des Menschen. Das ist Wahnsinn. Ich kann das kaum begreifen. Offenbarung 9, 21. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Offenbarung 16, 9. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Offenbarung 16, 11. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre. Und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Im Angesicht des letzten Tages, der schreckliche Tag des Herrn, sie wissen, dass er kommt. Sie wissen, das ist ihr Ende. Man könnte meinen, sie würden im Angesicht ihres Endes doch noch umkehren und Buße tun. Die Flut kommt und sie könnten noch zur Arche laufen. Nein, sie lästern weiter den Namen Gottes und sie tun nicht Buße. Sie kehren nicht mehr um. Lieber wollen sie von Felsen und Bergen begraben werden, als sich vor Gott zu beugen. Das wird der Höhepunkt einer unbußfertigen Menschheit sein. Sie sehen Christus, er, der die Wahrheit selbst ist. Sie sehen ihn kommen, sie sehen der Wahrheit ins Auge. Sie stehen im Angesicht des Lammes Gottes, Jesus Christus, und sie sind doch in ihren eigenen Lügen gefangen und tun nicht Buße. Das ist der Höhepunkt einer unbußfertigen Menschheit. Und dann kommt das Ende. Gott wird sie richten. Zu ewigen Verdammnis. Später werden sie sich alle wiederfinden im jüngsten Gericht. Offenbarung 20, Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der Mensch, der Spötter, der seinen Mund aufgerissen über Gott gespottet hatte, im jüngsten Gericht, Wir haben gerade gelesen, vor seinem Angesicht, vor Gottes Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Gottes Angesicht im jüngsten Gericht, es muss so furchtbar sein, wenn selbst Himmel und Erde vor ihm fliehen wollen und im ganzen Universum keinen Platz finden, an dem sie sich vor Gottes Angesicht verstecken können. Aber der Mensch, er wird vor Gottes Angesicht stehen müssen. Er wird in die Augen eines zornigen Gottes blicken müssen. Und Gott wird ihnen ihre Sünden vorhalten. Jede gottlose Tat, jedes falsche Wort. Sie werden sich für jede einzelne Sünde, die sie jemals begangen haben, verantworten müssen. Jede Gotteslästerung, alles. Und dann werden sie in den See aus Feuer und Schwefel geworfen. Christus wird dann nicht mehr retten. In Offenbarung 14,10 steht, der Mensch wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Vor dem Lamm. Jesus Christus. Er wird da sein. Er wird das Leid sehen. Er wird das Schreien hören. Und er wird nicht mehr gnädig sein. Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus Christus wird in Ewigkeit nicht mehr gnädig sein. Okay. Wir haben heute gemeinsam einen Blick in die Zukunft des Gottlosen geworfen. Und jetzt werden wir die letzten Minuten noch Folgendes tun. Wir schauen auf unseren Heiland, Jesus Christus. Heute. Heute noch zeigt er ein ganz anderes Gesicht. Seit 2000 Jahren mittlerweile streckt er seine Hand aus und will retten. Seit 2000 Jahren schon leben wir in der Gnadenzeit. Erinnere dich an Christus, als er völlig zu Unrecht ans Kreuz geschlagen wurde. Und das Erste, was er ausrief, als er dort am Kreuz hing, war: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Heute noch ist Christus voller Gnade. Seit 2000 Jahren lässt er allen Spott über sich ergehen und noch richtet er nicht. Der Jesus, zu dem wir heute noch kommen, zeigt den Menschen heute noch ein ganz anderes Gesicht. Er ist voller Erbarmen und Geduld. Als das erste Mal diese Welt gekommen ist, kam er nicht, um zu richten. Vielmehr kam er, um sein Leben zu geben, um Vergebung zu schenken. Und dieses Angebot steht heute noch. In diesen Tagen ist sein Gesicht voller Barmherzigkeit, Liebe und Geduld. Er zeigt uns seine Gnade und seine Retterliebe. Er will retten. Er ist bereit, dir alle deine Sünden zu vergeben. Er wusste genau, du würdest sündigen. Du würdest über ihn lästern, über ihn spotten. Er wusste es schon vorher. Er wusste sogar, du würdest so viel sündigen, dass du es nie im Leben schaffen würdest, deine Schuld auch nur irgendwie zu begleichen. Und deswegen nahm er deine Schuld auf sich. Und er erlitt am Kreuz von Golgatha das ganze Gericht, das du verdient hättest. Er nahm es auf sich, damit du nicht Gottes Gericht erfährst. Sein Gesicht ist heute noch ein ganz anderes. Seit 2000 Jahren ruft er: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erquicken. Matthäus 11, 28. Das ist sein Versprechen. Er wird das tun. Wenn du Jesus Christus als Heiland und Herrn annimmst, dann wirst du von Neuem geboren. Dann wird Gott selbst dein Vater sein. Dann wirst du eines Tages Gott schauen und das Schöne ist, er wird nicht dein Richter sein. Dann wirst du nie in das Angesicht eines zornigen Gottes blicken. Stattdessen wirst du in das Angesicht deines liebenden Vaters blicken. Und er wird abwischen alle Tränen seiner Kinder. Wisst ihr, die Nachricht, dass Christus wiederkommt, sollte jeden Ungläubigen, dessen Schuld nicht reingewaschen ist durch das Blut Jesu Christi, in Angst und Schrecken versetzen. Für Gläubige aber ist diese Nachricht immer eine Nachricht der Freude gewesen. Für alle Gläubigen ist sein Wiederkommen ein Grund zur Freude. Die Bibel sagt zu uns, wenn ihr seht, dass all das, was die Bibel über sein zweites Kommen sagt, anfängt zu geschehen, Lukas 21, 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Christus nimmt uns mit in sein Reich. Dort, wo es kein Leid und kein Schmerz mehr geben wird, bezeugt die Bibel. Und so leben wir mit der freudigen Erwartung unseres Herrn Jesus Christus. Und diese Freude tragen wir raus in die Welt. Und wir sprechen wie Johannes: Komm, Herr Jesus. Amen. Okay. Lass uns noch kurz zum Gebet aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du heute noch gnädig bist. Und ich bitte dich, dass viele Menschen erkennen, in welchen Zeiten wir leben und dass sie sich erretten lassen. Herr, ich bitte dich, dass du noch viele Menschen mit in dein Reich nimmst. Herr, segne die kommende Woche und sei du bei uns, Herr. Amen.